An den vier Werktagen in dieser Woche, Freitag ist ja Feiertag, liest Alina Bronski aus ihrem Essay zum Thema Essen. Es stammt aus einer Sammlung, die der Hansa Verlag in einer Reihe mit dem Titel Leben präsentiert. Nach Altern von Elke Heidenreich, Streiten von Svenja Fasspöhler und Wohnen von Doris Dörrie ist Essen das vierte Thema, das Sie hier hören. Die deutsch-russische Autorin Alina Bronski hat seit 2008 zahlreiche Bücher veröffentlicht. Bekannt wurde sie vor allem mit Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche und Baba Dunyas letzte Liebe, beide auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Ihren letzten Roman Pi mal Daumen haben Sie auch bei uns in Am Morgen vorgelesen gehört. Jetzt macht sich Alina Bronski zum Thema Essen Gedanken. Zu jeder der vier Lesungen finden Sie auf unserer Internetseite ein Rezept zu einem der vorgestellten Gerichte unter ndr.de/kultur. Hören Sie Alina Bronski.
Essen ist ein Thema, zu dem so ziemlich jeder etwas zu sagen hat. Nur wenige Dinge sind so privat und so öffentlich, so zelebriert oder verheimlicht, so omnipräsent und zugleich verdrängt wie Essen. Du kochst wirklich jeden Tag? Hatte ich mit Anfang 20 eine ältere Dame aus der damals angeheirateten Verwandtschaft gefragt. Wie hältst du das nur aus? Ich habe eben jeden Tag Hunger, antwortete ihr Mann für sie. Letzteres gilt, mehr oder weniger, für jeden von uns. Fast alle essen mehrmals am Tag, und obwohl es eventuell doch nicht das Wichtigste im Leben ist, denken wir erschreckend oft daran. Zubereitete Lebensmittel werden meiner Beobachtung nach noch öfter fotografiert als Babys oder Hundewelpen. Manchmal ist der kulinarische Exhibitionismus in den sozialen Netzwerken so erdrückend, dass ich mich frage, welche Geltungssehnsucht dahinter stecken könnte. Nicht, dass ich nicht auch schon meinen Suppenteller gepostet hätte, in der Hoffnung auf Aufmerksamkeit. Vielleicht ist es aber auch einfach die pure, unschuldige Freude, seine Mahlzeit zumindest auf diesem Wege mit anderen Menschen zu teilen. Schließlich essen viele von uns nicht gerne allein. Und wenn wir allein essen, sind wir dabei oft ganz anders als in Gesellschaft. Das gilt nicht nur für die Schönheit des benutzten Porzellans, sondern ganz besonders für die Frage, was überhaupt auf den Teller kommt, wenn wir uns unbeobachtet fühlen. Bei schön ausgeleuchteten Körpern auf Fotos kalkulieren wir die Pose und die Nachbearbeitung automatisch ein. Diese Unterscheidung darf genauso bei veröffentlichten Mittagstischen gelten. Jeder Mensch hat nicht nur das Recht, mit der Schönheit seiner Mahlzeiten anzugeben, sondern auch darauf, über sein Essverhalten zu lügen. Den eigenen Kühlschrank für andere zu öffnen, kann manchmal mehr Überwindung kosten, als jemanden ins Schlafzimmer, an den Medikamentenschrank oder an die Dokumentenschublade zu lassen. Ich kenne eine Frau, die sich aus genau diesem Grund gegen eine Wohngemeinschaft entschieden hatte. Sie konnte den Gedanken nicht ertragen, sich beim Essen beobachtet zu fühlen. Jeder Gast meiner Mitbewohner würde dann sehen, was ich frühstücke, sagte sie. Was man isst, erlaubt also Rückschlüsse, die man manchmal lieber verhindern würde. Die größtmögliche Öffentlichkeit geht beim Essen mit der tiefsten Intimität einher. Die schnelle Aufmerksamkeit kann man für eigene Zwecke nutzen. Das Persönliche darf man beschützen wollen. Essen kann ein mächtiges Werkzeug sein, um jemanden bis in die tiefsten Schichten seiner Persönlichkeit kennenzulernen oder gar zu manipulieren. Der Geschmack, der Duft, oft schon die Erwähnung einer Speise, kann einen Menschen in die schönsten oder auch in die schlimmsten Stunden seines Lebens katapultieren. Essen hat einen prominenten Anteil in der Malerei, in der Literatur und in aller Art von bewegten Bildern. Besonders spannend wird es, wenn es nicht nur als schmückendes Beiwerk, sondern als eigener Protagonist eingesetzt wird. Wie tief alles rund um die Ernährung in unserem Unterbewusstsein verankert ist, lässt sich an der Vielzahl entsprechender Sprachbilder ablesen. Im Deutschen kann man jemanden zum Anbeißen gern haben. Körperliche Attraktivität wird mit kulinarischen Attributen wie lecker und knackig beschrieben. Eine Leidenschaft, die jedes gesunde Maß verloren hat, kann einen Menschen schon mal verschlingen. Auch Sorgen können uns auffressen. Auch jenseits der Küche ist das Essen tief in unserem Unterbewusstsein verankert und meldet sich mit allerhand Anspielungen und Metaphern. Man denke nur an Geschmacksfragen, die gar nichts mit dem ursprünglichen Geschmackssinn zu tun haben. Ich werde in diesem Hörbuch das Abschmecken größtenteils wörtlich nehmen. Das ist schon anspruchsvoll genug. Wie man genau kocht, salzt und würzt, ist schließlich eine Wissenschaft für sich, die von zahlreichen individuellen Erfahrungen konterkariert wird. Über die richtige Art kann man sich einig sein oder herrlich streiten, wenn man keine Angst vor den Gräben hat, die sich darüber auftun können. Doch wer bereit ist, den Geschichten hinter bestimmten Vorlieben zuzuhören, versteht sein Gegenüber am Ende besser als zuvor. Jeder Mensch könnte ein Buch über Essen schreiben, das genauso einzigartig wäre wie sein Fingerabdruck. Selbst eine unvollständige kulinarische Biografie wäre aussagekräftiger als jeder noch so lückenlose Lebenslauf. Diese hier ist meine. Eine höchst subjektive Erzählung über meine persönliche Beziehung zu Porridge, Schokolade, Eintöpfen und der Napoleon-Torte. Porridge oder das Heimweh. Es sind die frühen 90er Jahre und es ist mein erster Herbst in Deutschland. Nur wenige Tage, nachdem ich in die neue Klasse gekommen bin, steht das erste Schullandheim an. Meine Gefühle ähneln denen von Greg aus der berühmten Comicbuchreihe, und zwar in dem Teil, in dem der Ich-Erzähler zur Fahrt auf die sogenannte Schweiß- und Fleißfarm gezwungen wird. Greg wundert sich, warum alle anderen Teilnehmer im Gegensatz zu ihm große Reisetaschen dabei haben. Während sie nachts in den mitgebrachten Schlafsäcken schlummern, muss er sich mit einem kleinen Handtuch zudecken. Genau wie Greg bin ich erstens komplett unvorbereitet, zweitens gruseln mich fremde Gruppen, mit denen ich Schlafräume teilen muss. Das Schlimmste aber für Greg und mich, die Mahlzeiten. Ich war damals vielleicht mehr als heute ein dauerhungriger Mensch. Ich wartete immer darauf, wann es endlich etwas zu essen geben würde. Ich versprach mir gerade in ungemütlichen Lebenslagen viel davon. Doch schon das erste Frühstück in der Jugendherberge gab mir den Rest. Weiße Brötchen, Butter, Milch, braunes Pulver mit dem seltsamen Namen Kaba. Kalte, seelenlose Objekte. Ich frage mich, wie verzweifelt Menschen sein müssen, die so etwas essbar finden. Ich misstraue einem Frühstück, für dessen Verzehr man kein Besteck braucht. Die erste Mahlzeit des Tages hat schließlich warm zu sein und muss gelöffelt werden. Mir wird bange. Wir sind doch Kinder. Wir wachsen noch. Warum hasst man uns hier so? Dieses traurige Missverständnis ist gut dokumentiert. Viele Jahre später, bei der Pressearbeit für meinen zweiten Roman, erzählte ich einer Mitarbeiterin des Tagesspiegels von meiner ersten deutschen Klassenfahrt. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, so tief in die eigene Vergangenheit einzutauchen. Nach der Horrorfahrt im ersten Jahr hat es später viel bessere Schulreisen gegeben, auf die ich mich vernünftig vorbereitet hatte, etwa durch einen Schokoriegelvorrat. Die Journalistin und ich saßen bei einer Portion polnischer Teigtaschen zusammen, als sie mich nach meinem Verhältnis zur deutschen Küche fragte. Vielleicht, weil mein zweiter Roman aufgrund des Titels immer wieder für ein Kochbuch gehalten wurde. Und als ich krampfhaft überlegte, was ich ihr erzählen könnte, wurde plötzlich der Klassenfahrt-Albtraum aus meinem 13. Lebensjahr wieder lebendig. Als der Text dann erschien, begann er mit dem Satz: Alina Bronski war schockiert. Ich muss gestehen, das ist wahrscheinlich nicht einmal übertrieben. Bis zu dieser Klassenfahrt war mir gar nicht klar gewesen, wie viel mir ein Teller Haferbrei am Morgen bedeutet hatte. Geschmeckt hatte mir nämlich nie. Porridge hat bekanntlich weder Geschmack noch eine nennenswerte Farbe. Und als Kind musste ich mit meinen Eltern um jeden Zusatzlöffel Honig feilschen. Die Hafersehnsucht an diesem ersten Morgen im Schullandheim traf mich daher genauso unvorbereitet wie die kratzigen Decken auf den Hochbetten. Ich war nicht nur allein unter noch fremden Mitschülern. Ich konnte mich nicht nur schlecht ausdrücken, ich hatte auch noch keinen Haferbrei zum Frühstück. Home is where your porridge is. Ich war bis dahin von der noch frischen Migrationserfahrung meiner Familie eher positiv überrascht gewesen. Ich hatte mich mit meiner ganzen jugendlichen Begeisterung in ein neues Leben gestürzt, in dem vieles bunter, vielfältiger und vor allem verfügbarer war als das, was ich aus meinem Geburtsland kannte. Wer in jener Zeit aus der Sowjetunion ausreiste, hatte in der Regel mit Patriotismus und Heimweh eher wenig am Hut. Ich war auch an diesem ersten Klassenfahrtmorgen bereit, den Culture Clash lachend zu überbrücken. Ich wollte nicht zulassen, dass ausgerechnet eine warme Grütze mich ausbremste. Todesmutig biss ich in das weiße Brötchen, das in einer Krümelwolke explodierte und mich mit Mehlpartikeln beschneite. Runterschlucken fand ich dann wirklich zu viel verlangt. Mit etwas mehr Abstand lässt sich sagen, dass ich hier zum ersten Mal eine Zugehörigkeit zu einem kulinarischen Kulturraum wahrnahm. Auch Menschen, die keine slawische Sprache beherrschen, können in der Regel das Wort Kascha auf einer Speisekarte korrekt einem Brei oder einer Grütze zuordnen. Und in osteuropäischen Speisekarten findet es sich erstaunlich oft. Leider kann dieses russische Nationalgericht mit den ikonischen internationalen Lieblingen anderer Länder, etwa Pizza oder Paella, nicht mithalten. Kascha macht optisch wenig her. Und ihr Ruf außerhalb ihres Kerngebiets liegt irgendwo zwischen Krankenhausschonkost und klebriger Langeweile. Doch wer Kaschas Understatement auf den Leim geht, verpasst etwas. Man kann es in dieser Frage beim erstbesten Google-Treffer nachlesen, in historischen Kochbüchern recherchieren oder einfach auf den gesunden Menschenverstand vertrauen. Allem Image zum Trotz hat jeglicher Brei aus zerkleinertem oder ganzem Getreide die besten Gründe, als Basis der täglichen Ernährung zu gelten. Er kann so vielfältig sein wie die Auswahl der Körner, wird stundenlang in der Restwärme eines Lehmofens gedämpft oder auf dem Induktionsherd rasch gekocht und kann sich sowohl in einer Betriebskantine als auch in einem Sternerestaurant behaupten. Er kann mit kandierten Äpfeln oder frischen Steinpilzen serviert werden, als Beilage, Hauptgericht oder Dessert und dies morgens, mittags und abends. Nicht zuletzt ist er der hochlebendige Erbe einer uralten Tradition. Der Getreidebrei brachte Generationen von Menschen durch Jahrhunderte eisiger ost- und nordeuropäischer Winter, stärkte sie für harte körperliche Arbeit und sorgte danach für geruhsamen Schlaf. Nicht umsonst heißen Feldköche auf Russisch Kaschewar, was so viel wie Breikocher bedeutet. Es ist eine der einfachsten und günstigsten Varianten, viele Menschen auf einmal satt zu kriegen. Eines der bekanntesten russischen Märchen heißt Der Brei aus einer Axt und erzählt davon, wie ein pfiffiger Soldat für eine Nacht bei einer geizigen Alten einkehrt und ihr mit List ein leckeres Abendessen abbringt. Als die Gastgeberin behauptet, sie hätte nichts zu essen im Haus, entdeckt der Soldat eine Axt unter der Küchenbank und bietet an, daraus einen Brei zu kochen. Die verblüffte Frau sieht zu, wie der Soldat die Axt in Wasser aufkocht und zum Abschmecken um ein wenig Salz bittet. Wenig später sagt er, es sei schon köstlich. Nur eine Handvoll Getreide und ein wenig Butter würden noch fehlen. Am Ende sitzen die beiden bei einem schmackhaften Brei beisammen. Und die Alte fragt, wann sie denn endlich die Axt essen würden. Die sei doch noch gar nicht durch, sagt der gesättigte Soldat und nimmt das Werkzeug am Ende auch noch mit. Kein Wunder, dass mein erstes Frühstück ohne Brei mich wie ein brutal abgerissenes Glied einer Kette fühlen ließ. Ich war in einem Land angekommen, das seine eigene Grützentradition längst vergessen, den einst omnipräsenten bäuerlichen Brei vor vielen Jahren durch Toast, Pumpernickel und Laugenzopf ersetzt hatte. Wäre meine Familie weiter im Süden gelandet, hätte ich zum Kakao wenigstens ein Croissant gekriegt. Wir haben als Kinder morgens selbstverständlich auch Haferflocken mit Milch gegessen, protestiert ein deutschstämmiges angeheiratetes Familienmitglied, das die Vereinnahmung des Haferbreis durch mich ungern akzeptieren will. Aber in der Küche kommt es eben auf jedes Detail an. Die Haferflocken seiner Kindheit waren kalt, anschließend musste auch kein Topf geschrubbt werden. Man war damit vielleicht auf dem richtigen Weg, blieb aber aus unerfindlichen Gründen auf halber Strecke stehen. Seit ich Mutter bin, gibt es bei uns selbstverständlich jeden Morgen Haferbrei, denn ich habe meine Familie lieb. Auch im Urlaub, weswegen ich als erstes lernte, wie Haferflocken auf Französisch oder Italienisch heißen. In südeuropäischen Supermärkten fand man sie in diesen Jahren nur mit viel Glück in der hintersten Öko-Ecke. Meine Kinder werfen es mir bis heute vor. Ihre Freunde auch. Bei euch gab es morgens immer so klebriges Zeug zum Löffeln, sagen sie. Inzwischen haben smarte Menschen aus der Nahrungsmittelindustrie entdeckt, wie viel Geld man für Haferflocken verlangen kann, wenn man circa 2 Löffel davon in einem bunten Einwegbecher verkauft. Dazu eine Anleitung, wie man die Flocken am besten mit heißem Wasser übergießt. Andere wiederum veröffentlichen auf ihren Blogs komplizierte Rezepte für Ofenhaferbrei. Sie nennen es Baked Oats und diskutieren über die besten Toppings. Mir soll es recht sein. Wer regelmäßig Brei zu sich nimmt, hat die Kontrolle über sein Leben behalten. Jeder Löffel ist ein Gewinn für unsere Welt. Ich bin überzeugt davon, dass man einen Menschen mit einem Sack Hafer auf einer einsamen Insel aussetzen kann und viele Monate später hätte die Person immer noch rosige Wangen und ausreichend Muskelmasse. Mit den eingetrockneten Resten der Hafermahlzeit könnte sie außerdem die Fugen in ihrer Hütte abdichten. Weil die Kinder heutzutage störrischer sind, packe ich Hafermuffins in ihre Frühstücksdosen, denen man nicht sofort ansieht, dass sie eigentlich ebenfalls nur gebackener Haferbrei mit Schokochunks sind. Mein süßestes Soulfood sind aber Haferkekse, die bei Liebeskummer, Prüfungsstress und wahrscheinlich sogar gegen den Weltuntergang helfen. Diese biete ich auch jenen Menschen an, die mir nicht nah genug stehen, um mit ihnen morgens oder abends einen Teller Porridge zu teilen. Wie es mit vielen Überzeugungen ist, irgendwann stelle ich fest, dass es gar nicht der Haferbrei ist, den ich so mag. Es ist eben diese Idee des Haferbreis. Einmal laufe ich morgens unterzuckert in New York herum, bis ich endlich in einem Imbiss Porridge finde, der Becher in 3 möglichen Größen. Ich nehme den größten und fühle mich sofort zu Hause. Ich schaffe 3 Löffel und werfe den Rest weg. Es schmeckt genauso fürchterlich wie daheim. Borsch oder die Reifeprüfung. Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, ab welchem Zeitpunkt ein Mensch als erwachsen gilt. Man kann sich auf die Volljährigkeit berufen, auf eine abgeschlossene Berufsausbildung oder auf den ersten eigenständig organisierten Umzug. Für mich markiert allerdings ein anderer Meilenstein die persönliche Reife. Wer eine richtig gute Suppe hinkriegt, ist sicherlich kein Kind mehr. Und mit Suppe meine ich in diesem Fall keinen Kürbis, den man kurz kocht, mit Sahne und Brühe püriert und hungrigen Menschen mit Croutons als vollwertige Mahlzeit unterjubelt, was ich selbst oft genug gemacht habe. Bei der kulinarischen Reifeprüfung denke ich an etwas Großes und Mächtiges. Wenn man aus Osteuropa kommt, muss man da nicht lange suchen. Der Rest der Welt geht sowieso davon aus, dass man sich fast ausschließlich von Borsch ernährt. Was soll ich sagen? Es stimmt. Wie bei jedem ernst gemeinten Initiationsritus geht es dabei um das Zusammenspiel von perfektem Timing und grenzenloser Geduld. Essentiell sind dabei die 2 Phasen. Erst widmet man sich einer ordentlichen Fleischbrühe, dann dem Rest. Eine Fleischbrühe zuzubereiten ist ein meditativ-spiritueller Vorgang, dem man sich komplett hingeben muss. Zugleich braucht man genug innere Stärke, um mittendrin auch mal loszulassen. Eine Brühe möchte zelebriert, aber nicht gestalkt werden. Wenn man über Borsch spricht, ist die Frage nicht weit, welche Fleischbrühe denn nun die Grundlage bilden soll. Die meisten Fürsprecher finden sich für Rind und Schwein. Je nach Region werden auch geräucherte Rippchen oder Ähnliches ins Spiel gebracht. Ich dagegen liebe die Hühnerbrühe. Wem diese für Borsch nicht authentisch genug erscheint, dem sei gesagt, dass meine kirgisische Urgroßmutter ihren Borsch ebenfalls auf täglicher Hühnerbasis kochte, weil sie eben Hühner hielt und nicht Schweine oder Rinder. Ihre genaue Zubereitungsart ist leider nicht überliefert. In meine Brühe kommen 1 bis 2 ganze Zwiebeln mit etwas Schalenresten für die goldene Farbe, etwas Sellerie, Petersilienwurzel und Lorbeerblätter. Die optionalen Karotten lasse ich weg, weil mir das Ganze sonst zu süßlich schmeckt. Und Ingwer oder Ähnliches halte ich in diesem konkreten Fall für neumodischen Unfug. Es soll Menschen geben, die ihre Zwiebeln vorab halbieren und anbraten, aber zu meinen wichtigsten Credos gehört, nie mehr Pfannen dreckig zu machen als nötig. Anfangs muss man der Brühe durchgehend beistehen, um den aufsteigenden Schaum abzuschöpfen, damit sie hinterher in möglichst transparenter Klarheit erstrahlt. Es ist eine lästige Aufgabe. Ich habe noch nie gewagt, zu überprüfen, was passiert, wenn man einfach darauf verzichtet. Wenn das Ganze anschließend auf winzig kleiner Flamme vor sich hinsimmert, kann man den Timer auf 2 bis 3 Stunden stellen, in der Zwischenzeit ein Romankapitel schreiben oder die Welt retten. Man wird erst wieder gebraucht, wenn das Fleisch sich von den Knochen löst. Nach kurzer Abkühlung soll der Inhalt des Topfes sorgsam und mit Hilfsmitteln in 3 Komponenten zerlegt werden. Die golden glänzende Brühe, das zarte Fleisch und der unansehnliche Rest aus Knorpel, Knochen und zerkochtem Gemüse. Wer so weit gekommen ist, hat das reife Zeugnis quasi schon in der Hand. Die erste eigene Brühe beflügelt mehr als ein selbstgebackenes Brot oder ein handgezüchteter Kefir. Der Zauber liegt nicht nur in der investierten Zeit. Schließlich gibt es Gerichte, die deutlich mehr Geduld erfordern. Sauerkraut oder Lebkuchenteig zum Beispiel. Es ist vor allem die Mischung aus aktivem Machen und passivem Reifen lassen, aus peniblen Arbeiten und schulterzuckendem passt schon. Vielleicht ist es aber auch der Kontrast zwischen dem bestechenden Ergebnis und der Menge an unschönem Abfall. Und dann ist sie da, die Brühe. Schwer und golden, schlicht und heilsam, selbstgenügsam und zugleich eine Basis für ganze Küchenwelten. Man möchte sie gern festhalten, doch leider ist sie nicht fotogen. Und wer einmal zu wenig davon zubereitet hat, macht den Fehler so schnell nicht noch einmal. Ein Minimalist könnte an dieser Stelle einfach stehen bleiben und das flüssige Gold mit einem hart gekochten Ei, notfalls von einer Wachtel, und geschnittenen Frühlingszwiebeln zu sich nehmen. Manche kommen hier mit Croutons, die lasse ich allerdings bei dem am Anfang dieses Kapitels pürierten Kürbis. Aber wir wollen ja weiter, zum Borsch. Das reife Zeugnis quasi noch zusätzlich laminieren. Die lustigste Frage hier ist die nach einem genauen Rezept. Es gibt ihn in allen Variationen, mit Sauerkraut oder frischem Weißkohl, mit Tomaten und Kartoffeln oder ohne. Kreative Menschen, zu welchen ich mich in dieser Frage ausdrücklich nicht zähle, werfen Oliven, Bohnen oder Backpflaumen hinein. Jede osteuropäische Familie hat mehrere Rezepte. Es konkurriert schon mal das Handgeschriebene von der Uroma mit dem Vergilbten aus der alten Bäuerinzeitschrift und dem Gescannten der Großtante der besten Freundin. Selbst unter verwandten Generationen kann man sich manchmal schwer einigen. Der kluge Mensch nimmt aus all diesen Welten das Beste und erklärt die Schnittmenge zu seinem persönlichen Erbrezept. Meine liebste Variante ist die meiner Mama, die zweitliebste meine eigene. Die Suppen meiner Großmütter hatte ich leider von klein auf verschmäht, weil das Gemüse 2 mm zu grob geschnitten war. Ich habe seitdem viele Borsch-Varianten gegessen, die meisten akzeptabel und einige köstlich, bin aber selbst auf die genannten Favoriten geeicht geblieben. Finden Sie daher sorgfältig Ihren eigenen Lebenseintopf, denn anders als bei Ehen bleibt man dieser Wahl meist ein Leben lang treu. Meine kirgisische Urgroßmutter servierte ihren Borsch dem Urgroßvater angeblich 3-mal täglich. Und es wurde nie langweilig. Schokokuss oder Frau Müllers Lektionen. Mit 13, 14 Jahren war ich besessen davon, endlich mein eigenes Geld zu verdienen. Im Kapitalismus, hatte ich in meinen sowjetischen Kinderbüchern gelesen, wurden schließlich schon die Minderjährigen ausgebeutet. Für mich bedeutete es, dass ich mir mit der Auswanderung Hoffnung auf einen Job machen durfte, um mir endlich alles kaufen zu können, was ich wollte. Daraus wurde nichts. Niemand wollte mich einstellen. Nicht als Tellerwäscherin, nicht zum Fensterputzen, nicht einmal zum Zeitungen austragen. Ich hatte 2 linke Hände und konnte das Wort Jugendschutzgesetz noch nicht buchstabieren. Irgendwann klebte ich einen Aushang mit unserer Telefonnummer ans schwarze Brett im nahegelegenen Rewe. 15-Jährige sucht Arbeit. Jede. Ich machte mich extra 1,5 Jahre älter. Einmal rief eine verzweifelte junge Mutter an, die eine Babysitterin suchte. Doch ihr Kleinkind und ich hatten Angst voreinander und sie meldete sich nach dem ersten Treffen nicht wieder. Und dann kam Frau Müller. Frau Müller wohnte ein paar Straßenzüge weiter. Sie hatte eine heisere Stimme, machte am Telefon einen Witz, den ich nicht verstand, und wollte mich für Gartenarbeit und Unterstützung beim Einkaufen engagieren. Ich erschien begeistert zu meinem ersten Arbeitseinsatz, erblickte Frau Müller und erkannte ein Dilemma. Meine neue Arbeitgeberin hätte ich damals auf irgendetwas zwischen Mitte 60 und 100 geschätzt. Meine Geldgier kollidierte mit meiner sowjetischen Erziehung, die mir verbot, von alten Menschen für selbstverständliche Alltagshilfe Geld anzunehmen. Als ich probeweise Frau Müllers Hof gefegt und Kissenbezüge nach Farbe sortiert hatte, brachte ich es nicht über mich, ihren 10-Mark-Schein anzunehmen. Frau Müller nannte mich, völlig zutreffend, ein komisches Mädchen. 2 Wochen später rief sie wieder an, irgendjemand musste ja die ganzen Äpfel in ihrem Garten auflesen. Danach hielt sie mir einen 20er hin. Ich schüttelte den Kopf. Frau Müller seufzte, winkte mich in die Küche und stellte dort den Fernseher leiser. Sie schob mir einen Stuhl zu, schenkte mir einen Tee aus der bauchigen Kanne ein und setzte sich mir gegenüber. Dann öffnete sie mit einer routinierten Bewegung die große Packung Schokoküsse, die zwischen uns stand. »Es gibt 2 Möglichkeiten«, sagte Frau Müller und entfernte vorsichtig die Waffel vom Schokokuss. »Entweder man isst zuerst den Boden, oder man versucht, Stück für Stück den Überzug herunterzubeißen.« Ich schaute fasziniert zu. Endlich brachte mir jemand die wirklich wichtigen Dinge über Deutschland bei. Frau Müller schälte gewissenhaft und geschickt den Schokokuss und biss in die weiße Schaummasse. Ich machte es ihr nach. Der Schokoüberzug knackte und splitterte herrlich. Ich schaffte 1,5 Stück und schwebte die nachfolgenden Stunden in einem Zuckerrausch. Bei meinem nächsten Besuch stellte mir Frau Müller die Kombi aus Gummibärchen und Smarties vor. Eine originelle Mischung aus knackig und elastisch, süß und fruchtig, in einer großen Schüssel vermengt. Wir reihten die einzelnen Elemente auf unseren Tellern auf und verglichen unsere Muster aus Farben und Formen. Beim 3. Besuch hatte Frau Müller eine Kirschstreuseltorte aufgetaut. Sie meinte, sie bräuchte ein paar Vitamine. Erst als ich mit der Einkaufsliste in der Hand in Frau Müllers Auftrag zum Supermarkt ging, wurde mir klar, wie konsequent sie sich ernährte. Es war, als würde sie einen permanenten Kindergeburtstag ausrichten. Zum Frühstück aß sie Mousse au Chocolat, zum Mittagessen Tiramisu. Abends auch mal was Nahrhaftes, Käsekuchen aus der Gefriertruhe. »Kauf ruhig die billigen«, wies sie mich an. »Die macht die gleiche teure Firma wie die aus der Werbung.« Wenn auf Frau Müllers Tisch ab und zu Beeren auftauchten, dann nur zur Dekoration oder sie hatten einen Schokoladenüberzug. Überhaupt liebte sie Schokolade aller Art, ob weiß, Vollmilch oder feinherb. Ihr Herz und ihr Gaumen waren jedem Zuckerzeug offen. Frau Müller lebte allein, rauchte Kette und aß, als gäbe es kein Morgen, kein Diabetes, keine Badezimmerwaage und keine eng sitzende Jeans. Wenn ich sie besuchte, ein paar kleine Arbeiten ausführte, dann auf ihr Geheiß ihren Kühlschrank öffnete und mir etwas aussuchen durfte, schwankte ich zwischen Entsetzen und Begeisterung. Frau Müllers Dolce Vita widersprach allen Regeln, die ich jemals gelernt hatte. Bis meine Familie nach Deutschland kam, hatte Zucker keine große Rolle in meinem Leben gespielt. Das Angebot war von der sowjetischen Mangelwirtschaft geprägt und entsprechend limitiert. Schokolade existierte hauptsächlich in hübschen Pralinenschachteln, die zu festlichen Anlässen eher weiter verschenkt als tatsächlich konsumiert wurden. Zwar wurden gigantische Mengen Zucker dem nationalen Hobby des Marmeladeneinkochens geopfert, doch die bei uns am häufigsten eingeweckten Sorten hießen Sandorn und schwarze Johannisbeere. So etwas ließ mein Kinderherz nicht gerade höher schlagen. Es war, im Rückblick, eine perfekte zuckerarme Kindheit. Natürlich hatte ich theoretisch schon immer gern Süßes gegessen, praktisch aber nie. Die eine begehrte Dose gezuckerte Kondensmilch wartete im Kühlschrank versiegelt darauf, irgendwann als Zutat für eine mehrstöckige Geburtstagstorte verwendet zu werden. Frau Müller öffnete mir das Tor ins Zuckerparadies. Sie hielt den Ernst des Lebens, den ich mit Kohlrouladen, Linsensuppe und Salat assoziierte, konsequent von sich fern. Kein Wunder, dass sie immer, wenn ich sie sah, gute Laune hatte.
Alina Bronski mit dem ersten von 4 Auszügen aus ihrem Essay Essen. Das Buch ist in der Reihe Leben im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Roof Music. Und diese Folge können Sie 7 Tage lang bei uns im Internet hören und in der NDR Kultur App. Morgen geht's weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Der Lufthansa-Konzern hat angekündigt, bis zum Jahr 2030 tausende Stellen zu streichen. Betroffen ist demnach vor allem die Verwaltung der größten deutschen Fluggesellschaft. Aus Frankfurt, Roman Warschauer.
Wie die Lufthansa mitteilt, ist geplant, in den kommenden 4 bis 5 Jahren rund 4000 Stellen zu streichen, die meisten davon in Deutschland. Das dürfte unter anderem mit den Sparbemühungen bei der Kernmarke Lufthansa zu tun haben. Diese macht derzeit noch Verluste. Zudem will der Luftfahrtkonzern die verschiedenen Fluggesellschaften künftig enger miteinander verzahnen, um so etwa Doppelstrukturen abzubauen und damit Kosten zu senken. Auch der verstärkte Einsatz von künstlicher Intelligenz und der weiteren Digitalisierung soll Geld sparen und die Bilanz des Konzerns verbessern.
Das Warschauer Sicherheitsforum, das heute in der polnischen Hauptstadt stattfindet, steht ganz im Zeichen der jüngsten Bedrohungen gegen mehrere NATO-Staaten.